Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Dealer, Drogensüchtige, zuletzt eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung. Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg gilt als einer der am stärksten kriminalitätsbelasteten Orte in Berlin, ähnlich auch der Leopoldplatz in Wedding. Bei einem Sicherheitsgipfel im Roten Rathaus haben nun die Bezirke, die schwarz-rote Regierung und die Opposition darüber beraten, wie diese Orte wieder sicherer werden können. Was dabei herauskam, weiß unsere Landespolitik-Reporterin Franziska Hoppen.
Gleich am Anfang stellte der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU klar:
Die eine Lösung, die sich jeder wünscht, die gibt es nicht.
Denn Gründe für Drogenhandel und Konsum sind komplex, für Kriminalität auch. Deshalb braucht es einen Dreifachaufschlag, wie Innensenatorin Iris Spranger von der SPD sagt, nämlich
Prävention, Intervention und natürlich Repression.
Soll heißen, ja, der Zaun um den Görlitzer Park soll kommen, die nächtliche Schließung auch. Wann steht noch zur Debatte? Auch Videoüberwachung am Eingang des Görlitzer Parks soll es geben und Abschiebungen von Tätern, sagt die Innensenatorin. Aber auch mehr Sozialarbeiter, um Suchtkranke anzusprechen, und es werde etwa das Angebot des Drogenkonsummobils erweitert. Der regierende Kai Wegner lobte die Zusammenarbeit mit den betroffenen Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte ausdrücklich.
Ich bin beiden Bezirksbürgermeisterinnen sehr dankbar für die guten und konstruktiven Gespräche.
Nach denen jedoch die Bezirksbürgermeisterinnen noch ein paar Fragen hatten, so Stefanie Remlinger von den Grünen für Mitte. Denn
sämtliche Finanzierungsfragen sind jetzt im Moment noch offen.
Da sei weiter Redebedarf, betonte Clara Herrmann, Bezirksbürgermeisterin für Friedrichshain-Kreuzberg, ebenfalls von den Grünen.
Hier erwarten wir ganz klar, dass es weitergeht und dass wir konkret auch die notwendigen Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen erhalten.
Oder, um es mit den Worten von Kai Wegner zu sagen,
nach so einem Gipfel, es war alles schön und gut, aber die Arbeit beginnt erst jetzt.
Wenn es also um die Fragen der konkreten Umsetzung geht.
Franziska Hoppen war das zum Berliner Sicherheitsgipfel. Bahnreisende sollten Kummer eigentlich gewohnt sein. Nun sind zu den ohnehin vorhandenen und ja teils auch nachvollziehbaren Problemen auch noch politisch motivierte Anschläge gekommen. Solche Attacken haben auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin für erhebliche Schwierigkeiten gesorgt. Unser Reporter Markus Latton hat die Einzelheiten dazu.
Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag mehrere Kabelschächte der Deutschen Bahn auf der Strecke in Hamburg in Brand gesteckt. Infolgedessen herrschte zwischen Hamburg und Berlin zwischenzeitlich Chaos auf den Gleisen. Bis zum Nachmittag kam es zu zahlreichen Zugausfällen. Viele weitere Züge mussten umgeleitet werden und hatten dadurch deutliche Verspätung. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn werden die Störungen noch mindestens bis Samstag andauern. Betroffen sind große Teile des Fernverkehrs zwischen Hamburg und Berlin. Zwei Drittel der IC- und ICE-Verbindungen sind derzeit gestrichen. Die Polizei geht derweil von einem linksradikalen Tathintergrund aus. Ein Bekennerschreiben kursiert auf dem linken Online-Portal in die Media. Dort heißt es, man habe Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotieren wollen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.
Markus Latton war das. Und wir bleiben beim Bahnverkehr, ändern aber den Ort. Und außerdem geht es jetzt um ein gelöstes Problem. Eines der zurzeit größten Infrastrukturprojekte der Deutschen Bahn ist die Ausbaustrecke Berlin-Dresden, die sogenannte Dresdner Bahn. Ein kleines, aber wichtiges Teilstück wurde da gerade fertiggestellt. Eine Brücke über den Teltowkanal südlich des S-Bahnhofes Attilastraße. Unser Reporter Matthias Bartsch hat sich das vor Ort angesehen.
Das ist schon ein sehr beeindruckendes Bild. 67 Meter lang überspannt dieses 900 Tonnen schwere Monster den Teltowkanal. Eine Stabbogenbrücke aus Stahl, die hier vor Ort aus mehreren Teilen zusammengeschweißt worden ist. Aber das Besondere war, wie diese Brücke dann an einem Stück an ihren Platz gehievt wurde. Oder besser gesagt, mit Hilfe eines Pontons, also einer Schwimmplattform, wurde die Brücke ganz langsam bewegt. Gerade mal 10 Meter pro Stunde waren möglich. Und Projektleiter Markus Reuner war am Ende sehr erleichtert, dass alles glatt ging.
Weil sich das Schiff entsprechend bewegen kann, wurde in alle Richtungen abgespannt. Es musste leider auch der Teltowkanal für die Zeit gesperrt werden. Und insbesondere der Vorgang, wenn wir aufs Ponton verschieben, dann ist es besonders spannend. Wir sind so gut wie in Endlage. Jetzt ist er noch abgestapelt und in der nächsten Woche werden wir dann auch den Ziel, also die Lage, erreichen.
19 Millionen Euro hat allein diese Brücke gekostet und sie ist ja nur ein kleines Puzzlestück der Dresdner Bahn. 2025 soll die neue Verbindung endlich fertig sein. Dann fahren hier die Nahverkehrs- und auch Fernzüge in 80 Minuten statt wie bisher 110 Minuten in die sächsische Landeshauptstadt. Und auch die Verbindung von der Innenstadt zum Flughafen BER soll dann schneller und komfortabler sein.
Die Bahn kommt manchmal dann doch. Matthias Bartsch war das. Und damit zurück auf die Straße. Den Sommer über war es eher ruhig um die letzte Generation. Wenn ohnehin weniger Verkehr ist, dann lohnt sich offenbar auch der Protest dagegen kaum. Nun sind die Schulen wieder offen, der Urlaub ist für die allermeisten vorbei und da melden sich auch die letzten Generationsanhänger wieder und kündigen neue Blockaden, vor allem in Berlin, an. Die ersten schon für kommenden Mittwoch. Unser Reporter Karl Winterhagen hat die Details.
Mit ernsten Mienen sitzen am Freitagvormittag 5 Aktivisten der letzten Generation vor dem Bundeskanzleramt. Nicht in orangenen Warnwesten und festgeklebt haben sie sich auch nicht. Hinter einem Tisch versammelt kündigen sie vor dutzenden Pressevertretern an.
Ab dem 13.09. werden hunderte Menschen dauerhaft in Berlin protestieren,
sagt die Sprecherin der letzten Generation Carla Hinrichs. Mehr Aktivisten als jemals kämen ab der nächsten Woche nach Berlin, um mit verschiedenen Aktionen die Bundesregierung zum Handeln zu bewegen.
Denn nach einem Sommer voll Extremwetterereignisse, nach Überschwemmungen, nach Stürmen, nach tennisballgroßen Hagelkörnern, da wird unser Protest intensiver und stärker als je zuvor.
So Carla Hinrichs. Am kommenden Freitag wollen sich die Protestierenden dem großen Klimastreik von Fridays for Future anschließen. Ab Montag, dem 18.09., will die letzte Generation dann richtig loslegen. Dass deren Aktionen Studien zufolge bei einem Großteil der Bevölkerung nicht gut ankommen? Geschenkt. Die Lage sei schließlich dringlich in einem Jahr, in dem die Temperatur der Meeresoberflächen so viel höher ist als in den letzten 50 Jahren zuvor, sagt Geologieprofessor und Aktivist Nico Freuzheim.
Das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Für die Politik ist es wichtig, was die für Umfragewerte haben. Aber für die letzte Generation sind die Umfragewerte irrelevant. Es geht darum, zu stören, maximale Störung hervorzurufen und dadurch die PolitikerInnen dazu zu bringen, dass sie ihren Hintern hochbringen.
Laut, vielfältig und nicht zu übersehen sollen die Protestaktionen sein und nicht enden, bis die Wende eingeleitet sei. Dafür hat die letzte Generation einiges im Gepäck. Die Liste der Requisiten, die mit nach Berlin gebracht werden sollen, ist lang.
Rosen, Stangen für einen Hürdenlauf, Öl, Masken, Fahrräder, ein Sessel, Seile, Hühner und anderes Getier, Heu.
Aber eine Sache wird auch dieses Mal nicht fehlen.
Und natürlich Kleber.
Die letzte Generation will ab der nächsten Woche wieder protestieren. Karl Winterhagen war das. 3000 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland waren am Nachmittag ins Berliner Schloss Bellevue geladen. Dort wurde ihr Engagement beim Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gewürdigt. Einen kurzen Weg zum Fest hatte Marta Duczynski. Sie hat in Berlin die Initiative Swans aufgebaut, die Studentinnen und Akademikerinnen mit Einwanderungsgeschichte fördert. Unsere Reporterin Anna Korwis hat Marta Duczynski in ihrem Heimatkiez im Wedding in der Nähe des U-Bahnhofes Seestraße getroffen.
Marta Duczynski lebt aus Überzeugung hier. Wegen des sensationellen Essens, wie sie sagt, und wegen der kulturellen Vielfalt.
Ich finde es gerade hier, wenn man irgendwie am Späti sich unterhält oder sowas, sehr, sehr viele Geschichten von Menschen, die spannende, zum Teil auch schlimme Sachen erlebt und überstanden haben.
Hürden kennen auch die Frauen, die Marta Duczynski fördert. Mit ihrer Initiative Swans, Englisch für Schwäne. Rund 1000 Schwäne umfasst das Netzwerk inzwischen. Studentinnen und Akademikerinnen mit Einwanderungsgeschichte, schwarze Frauen, Women of Color.
Wir haben Schwäne, die heute in Jura promovieren, obwohl sie meine Hauptschulempfehlung bekommen haben. Ganz viele, die mit einem Einserschnitt nicht von der Realschule aufs Gymnasium wechseln sollten. Und das ist für mich ehrlich gesagt das Frustrierendste, weil wenn dir von außen immer wieder erzählt wird, dass du nicht gut genug bist, irgendwann glaubt man das dann halt auch.
Marta Duczynski weiß, wovon sie spricht. Die 34-Jährige stammt aus Ludwigshafen am Bodensee. Die Eltern sind Polen. Persönlich habe sie ihre polnischen Wurzeln als Bereicherung empfunden, erinnert sie sich. Die Außenwelt habe das teils anders gesehen.
In den 90ern waren die Vorurteile gegen Polen noch ausgeprägter als heutzutage. Ja, die klassischen Sachen, ne? Irgendwie Polenwitze, alles was mit Prostitution oder was mit Diebstahl zu tun hat, ausgegrenzt zu werden, weil deine Familie aus einem Land stammt, auf das Deutsche gerne herabschauen.
Das beirrt sie aber nicht. Abitur, Politikstudium in München, Master in Schottland. Auf ihrem Bildungsweg spielen ihre polnischen Wurzeln immer weniger eine Rolle. Wohl auch, weil man sie ihr nicht ansieht oder anhört, vermutet sie. Als Marta Duczynski im Berufsleben ankommt, im ersten gut dotierten Job, schaut sie sich um und stellt fest, ihr Umfeld ist tendenziell männlich und weiß.
Da war dann auch so ein bisschen der Punkt für mich, an dem ich dachte, es gibt so viele Frauen da draußen, die so hart arbeiten, die so viele Hürden überwunden haben, kulturelle Hürden, Klassenhürden, soziale Schichten, dass ich was machen möchte, dass sie mehr Chancen haben, die Jobs zu kriegen, die sie sich eigentlich verdient und erarbeitet haben.
2017 gründet sie die Initiative Swans, baut sie über die Jahre ehrenamtlich auf. Seit einem halben Jahr leitet sie sie hauptamtlich.
Die Idee war, ein Netzwerk zu gründen, wo du auf der einen Seite handfestes Wissen vermittelt bekommst. Also wie bewerbe ich mich um Stellen? Wie kann ich mein Gehalt verhandeln? Wie funktioniert Leadership? Aber auf der anderen Seite eben auch eine Netzwerkplattform zu bieten, in der Informationen ausgetauscht werden können. Ich kann mich nur auf einen Job bewerben, wenn ich mitbekomme, dass er ausgeschrieben wird. Und deswegen ist da auch so ein bisschen der Anspruch, quasi Zugänge zu schaffen für Leute, die keine Netzwerke haben.
Marta Duczynskis Leitmotiv lautet Fatmas in die Führungsetagen. Das passt zu ihr. Humorvoll im Ton, aber klar in der Sache. Ihre Mission? Eine wirklich diverse Arbeitswelt auf allen Ebenen.
Und dafür wurde Marta Duczynski nun vom Bundespräsidenten gewürdigt. Das Porträt war von Anna Kauwes und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Und den gibt's auch im Abo in unserer App und der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.